Hallo, liebe Freunde des Wissens.
Herzlich willkommen zurück bei Modern Hawking Science Talking. Heute geht es weiter mit Stefans Story. Beim letzten Mal ging es bei ihm um ein generelles Gefühl der Bedrohung, was er empfunden hat in seinem Leben und auch ein Gefühl, selber Gott zu sein. Und schließlich brach er auf zu einer Reise, die er zum Teil auch barfuß bestritt und Straßenmusik gemacht hat, verschiedene religiöse Texte gelesen hat und zum Schluss aber letztlich das Gefühl hatte, vor sich selber wegzulaufen. Und dann kam es in einer Wende in Stefans Leben und er wollte etwas Sinnvolles tun. Und zwar?
Ja. Da war ich halt so ganz am Ende der Türkei, ganz alleine, schon lange niemand mit mir ein vernünftiges, langes Wort gewechselt und habe halt gesehen, mit dem Leben, so wie ich es mache, da kommt nichts wirklich bei rum. Ich möchte jetzt was mit meinem Leben anfangen. Ja, woran denkt man natürlich erstmal, wenn man nichts mit seinem bisher nichts getan hat? Da denkt man nicht dran, jetzt nehme ich aber Hammer und Meißel in die Hand oder eine Schippe und jetzt gehe ich mal ackern. Nee, erstmal Studium. Nochmal ein bisschen die Bank drücken, das war dann quasi die Idee. Ich bin dann also von dort zurückgereist, ja, wieder nach Hause. Ja, keine Ahnung, was, glaube ich, keine so große interessante Sachen mehr auf der Rückreise geschehen. War dann halt zu Hause und dann war halt die Überlegung, okay, Studium war mir schon irgendwie klar, dass ich das machen möchte. Hatte mich auch schon immer für Psychologie eigentlich sehr interessiert. Allerdings hieß es dann, NC? Nee. Also Psychologie ist halt schon, dass man da eine 1 vorne braucht. Ich glaube normalerweise auch eine 0 hinten, damit man an die Unis kommt. Manche nehmen einen auch mit einer 1-3. Jetzt hatte ich die 3 vorne. Das reichte also nicht für meine Endnote, um dann in die Psychologie reinzugehen. Und so stand ich dann vor der Frage, was studiere ich denn dann jetzt? Ich habe auch immer sehr gern Musik gemacht. Musikstudium hatte ich mir dann überlegt. Allerdings wäre das schon allein daran gescheitert, dass ich kein Piano spielen konnte. Und ja, dann hatte ich mir noch überlegt, ob ich nicht Veranstaltungstechnik oder Tontechnik oder sowas machen sollte. Aber auch das, als ich mir dann die Studiengänge so durchgelesen hatte, hat mich nicht unbedingt gereizt. Und habe dann auch irgendwie den Gedanken gehabt, Musik ist mein schönes Hobby, das möchte ich auch so behalten. Man kennt es ja ansonsten, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, dann ist es bald nicht mehr das Hobby. Und dafür war mir dann Musik doch zu lieb. Ja, bitte?
Allerdings, ja. Also, ich glaube, früher war auch ein bisschen Physik mein Hobby. Das ist es nicht mehr, ja. Weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja, also die Welt kritisch zu betrachten und mir Fragen darüber zu stellen, das habe ich schon öfter schon viel gemacht und hatte halt auch früher, ja, ich war in Mathe und in Physik war ich immer gut. Während meines Abiturs hatte mir auch eine Mitschülerin gesagt, so im Physikunterricht lief es immer so, dass alle anderen um mich herum wurden gefragt. Quasi, ich hatte mich gemeldet und alle anderen wurden erstmal abgerattert, bis dann nur noch ich über war. Dann kam, ja, Herr Hagstein, bla 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 bla, ja, ist richtig. und dann sind wir entsprechend weitergegangen. Und so haben dann halt auch meine Mitschüler mir angeraten, so, ey, studier doch Physik. Und nee, ich habe mich halt erstmal dazu entschieden, wegzulaufen. Aber ja, so ist es dann halt, ja, so ist es dann quasi so ein bisschen schon in die Physikrichtung gegangen. Vielleicht auch etwas, was mich ein bisschen dazu angeraten hat, aber was auch, ja, ich hatte mal jemanden getroffen in der Ich bin Gott-Zeit, der sich, genau wie ich auch, ziemlich stark mit dem Maya-Kalender auseinandergesetzt hatte. Und er meinte dann in meiner Lesung, die er für mich da gemacht hat, ich hätte kosmisches Wissen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das Ganze noch so interpretiert, dass ich also einfach die Eingebungen, die ich habe, die kommen vom Kosmos und müssen dann wohl schon Wissen sein und nicht einfach nur irgendein Hirngespinst, was ich mir gerade einbilde. Allerdings bin ich danach Kosmologe geworden. Könnte man vielleicht doch sagen, dass dieses Horoskop vielleicht irgendwo wahr war. Naja.
Wie hat er das gemacht? Also war das anhand von deinem Geburtstag oder?
Ja, ganz genau, Geburtstag, und dann hat er dann entsprechend das Bakton rausgesucht und den, ach, ich kenne die Begriffe gar nicht mehr.
Okay.
Und dann die entsprechenden paar, die Räder des Maya-Kalenders so gedreht, dass es dann auf mich eingestellt war, und dann kann man das daraus entsprechend ablesen. Ja. Ist allerdings auch sehr viel anderes bei rumgekommen, was eindeutig nicht zutreffend war. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Horoskope reden, glaube ich.
Ja, vielleicht kommt das ja
Na, auf jeden Fall war ich mir aber auch überhaupt nicht sicher, wo ich denn das Ganze jetzt studieren möchte. Eins war mir nur ganz sicher, ich wollte es nicht zu Hause sein. Also ich bin ja da weggelaufen, und auch nicht nur vor mir selbst, sondern auch, weil ich mit meiner Situation und mit mir selbst in dieser Situation nicht zufrieden war. Und als ich dann zurückkam, habe ich auch gemerkt, wie ich wieder in diese alten Muster reingefallen bin. Und dass ich von da weg wusste, war mir klar. Wohin nur, war die Frage. Ich hatte dann, nachdem ich von der Reise zurückgekommen bin, hatte ich meine Ex-Freundin kennengelernt. Ex-Freundin, nicht Frau. Nicht, dass meine Frau nachher noch denkt, ich würde was verheimlichen. Und sie hatte halt den festen Plan, nach Hamburg zu ziehen, um dann da an der Kunstuniversität zu studieren. Was sich nachher herausgestellt hat, dass es keine renommierte Uni war, dass sie da eigentlich überhaupt gar keinen Abschluss hätte bekommen, sondern nur irgend so einen Fake-Abschluss. Aber man hätte da die ganze Zeit dafür saftige Semestergebühren berappen dürfen. Ist, glaube ich, etwas, was wir auch hätten erwähnen können in dem Wahl der Universität, aber daraus, dass man auf sowas achtet. Und ja, letztendlich ist es also dann für sie nicht dazu gekommen, in Hamburg zu studieren. Wir sind aber dorthin gezogen, war also für mich dann quasi auch ein kompletter Neuanfang, ja, war dann für uns beide als kompletter Neuanfang gedacht. Allerdings war sie dann nach 2 Wochen weg, wir waren entsprechend auseinander, 2 Wochen, nachdem wir nach Hamburg gezogen sind, und ich saß dann da alleine. Natürlich dann mit der Wohnung, die man nicht mal eben so wieder auflösen konnte. Aber ja, dementsprechend hatte ich mich dann auch schon da fürs Physikstudium eingeschrieben. Letztendlich ist es dann aus meiner vorherigen Erfahrung zur Physik, bin ich dann auf diesen Gedanken gekommen, und letztendlich der entscheidende Faktor war, die haben halt einfach jeden genommen, ohne auf die Abi-Note zu achten. Das heißt, das konnte ich dann auch mal studieren. Ja, und so saß ich dann da quasi in Hamburg, alleine in meiner Wohnung, komplett, ja, komplett aus allen Wolken gefallen, weil mich dann meine Ex da verlassen hatte, und komplett alleine um mich herum kannte ich überhaupt niemanden. Das war ein sehr, sehr harter Neuanfang.
Also neue Stadt, neue Wohnung, komplett neues Umfeld, beziehungsweise das war noch gar nicht vorhanden, das soziale Umfeld.
Ja, genau.
Genau, und die Partnerin ist nicht mehr da.
Und ja, das waren halt 400 Kilometer von zu Hause weg. Das heißt, man ist auch nicht mal eben schnell nach Hause gefahren. Und
Natürlich nicht.
ja. Aber ja, es hat auf jeden Fall geklappt. Und ich glaube, es war auch das perfekt eigentlich gerade für dieses Studium. Denn ich bin dann in dieses Physikstudium reingegangen, und ich habe in NRW Abi gemacht. Wer das sonst noch gemacht hat, der sollte dann jetzt wissen, okay, mathematische Vorkenntnisse kann man ziemlich vergessen. Und ja, auch Physik war halt auch, habe ich gemerkt, dass um mich herum eigentlich in Mathe und Physik alle mehr in der Schule hatten, als ich es hatte. Und also allein im Vorkurs, den wir dann in Physik hatten, die ersten 2 Wochen quasi nochmal alles, was man in Abitur Mathe hätte haben können. Ein paar Sachen hatte ich mal ansatzweise ein bisschen gesehen, aber eigentlich war das schon alles für mich komplettes Neuland. Das war halt auf jeden Fall ein sehr, sehr harter Anfang für mich. Aber dementsprechend, ich habe mich halt sozial relativ stark isoliert, weil ich erstmal mit mir selbst klarkommen musste. Das war halt perfekt eigentlich, damit ich mich auch wirklich ins Studium dann reinstürzen konnte. Und so denke ich, dass es mir tatsächlich geholfen hat, auch beim Studium zu bleiben.
Aber du meintest, du hast dich sozial isoliert, das heißt, du hast dann am Anfang nicht so viel mit Kommilitonen gemacht, weil du hast ja schon gleich, also ein paar Leuten kennt, also von ein paar Leuten weiß ich, dass du die schon am Anfang kennengelernt hast, mit denen du ja dann noch länger zu tun hattest
Ja.
oder immer noch zu tun hast zum Teil.
Es ist nicht so, als hätte ich überhaupt keine Kontakte gehabt, absolut nicht. Aber quasi hätten wir nicht die Einführungsveranstaltungen gehabt, wo man diese Kennenlernsachen gehabt hätte und wo wir dann zusammen die Wochenendreise gemacht haben. Da habe ich dann natürlich die Leute kennengelernt. Das hat mir auch sehr, sehr gut getan, das zu tun. Aber davon ab, danach habe ich nichts allzu viel aktiv dafür getan, um Leute kennenzulernen. Und war halt nicht so das typische Studentenleben, was man sich dann so vorstellt. Hey, vielleicht mal spätestens jedes zweite Wochenende Party und irgendwie sehr viele Leute kennenlernen und so. Das hatte ich halt für mich nicht, obwohl ich bis zum Anfang des Studiums quasi noch in der Zeit war, wo ich jedes Wochenende oder spätestens jedes zweite Wochenende auf Party war und mich sehr, sehr viel mit Leuten getroffen hatte. Das war halt für mich ein sehr, sehr krasser Cut. Und danach war ich halt sehr, sehr viel alleine für mich in der Wohnung und habe mich ja dann mit dem Studium beschäftigt, um mich nicht mit anderen Sachen beschäftigen zu müssen. Ja, einerseits habe ich mich mit dem Studium beschäftigt, andererseits allerdings auch abends wollte man dann nicht mehr studieren. Allerdings hatte ich schon vorher mein Faible was ich damals als Recherche bezeichnet habe, entwickelt und habe dann quasi, ja, nachdem ich mit dem Lernen fertig war, die Abende genutzt, um mich weiter in Verschwörungstheorien zu suhlen.
Ich erinnere mich, dass du das zu mir meintest damals. Also wir haben uns ja dann im zweiten Semester oder so besser kennengelernt oder so ungefähr. Und ich erinnere mich, dass du mir erzählt hattest, dass du Großteil deiner Zeit verbringst damit, irgendwie alle möglichen Sachen online zu lesen und in irgendwelche Sachen reinzulesen. Mir war dann immer nicht ganz klar, was das ist, aber ich habe verstanden, dass das wirklich sehr, sehr viel Zeit war.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob ich damit Größenordnung war auf jeden Fall vergleichbar mit dem, was ich an Studienzeit verbracht habe. Ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen mehr gelernt habe als das, aber ich habe mir entsprechend die Abende und Nächte sehr, 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 sehr damit um die Ohren geschlagen. Und so habe ich dann einerseits zwar Methoden gelernt, also im Studium haben wir ja implizit ein bisschen gelernt, wie man wissenschaftlich vorgeht. Ich kreide dem Studiengang immer noch an, dass das nicht im Standardcurriculum für jeden drin ist, dass man Philosophy of Science macht, also Wissenschaftstheorie, das wirklich einmal komplett durchzugehen. Ich hatte es dann selbst später noch einmal den Kurs als Nebenfach gemacht und fand es nochmal sehr, sehr augenöffnend, was man da dann nochmal sehr detailliert besprochen hat, wie denn Wissenschaft tatsächlich funktioniert und wieso es gut funktioniert, so wie wir es machen. Ich finde halt, ansonsten im Physikstudium hat man es hauptsächlich im Praktikum gelernt, halt mit der Peitsche, so hat man es zu machen, und halt dich dran, ohne dass man direkt vermittelt bekommen hat, warum das Ganze denn jetzt so als wissenschaftliche Methode uns zu Wissen führt. Ich weiß nicht, wie hast du das damals wahrgenommen? Hast du irgendwie, oder hattest du das vielleicht schon als Vorwissen mitgebracht oder sowas?
Nee, also ich habe, also diese ganze wissenschaftliche Methode, das habe ich, glaube ich, im Podcast von dir gelernt dann oder so. Ich glaube, ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob ich das Wort vorher überhaupt so wahrgenommen habe. Also vielleicht irgendwo mal vage, im Studium auf jeden Fall gar nicht.
Ja, das finde ich eigentlich absolut traurig. Ich finde, jeder Wissenschaftler sollte eigentlich mit den Grundlagen der wissenschaftlichen Methode vertraut sein. Jetzt sehe ich natürlich auch, dass wir mit dem Curriculum, was wir da hatten, hatten wir schon die komplette Zeit voll und konnten dann, wie wenig Nebenfächer konnten wir uns aussuchen, dass man da halt auch noch irgendwo ein bisschen Freiraum braucht und wir damit auch eigentlich noch nicht die gesamte Physik abgedeckt hatten. Deswegen kann ich es schon irgendwo verstehen. Ich finde es aber nicht sehr, sehr schade, dass das nicht expliziter beigebracht wird.
Also im Doktor wurde jetzt sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die sogenannte Good Scientific Practice lernen, aber das ist
Was?
was anderes. A Good Scientific Practice.
Also Scientific Practice, ja. Scientific Practice ist ein sehr, sehr gewichtiger Teil der wissenschaftlichen Methode. Ist allerdings nur ein Teil, noch nicht das Ganze, ne? Ja.
Ja, es war auch irgendwie ganz anders. Also ja, naja.
Ja. Also Scientific Practice, dass man dann lauter arbeitet, dass man nach bestem Wissen und Gewissen alle Ergebnisse vorstellt, auch wenn sie nicht mit dem eigenen Überzeugungen in den eigenen Geldbeutel wirken.
Genau, im
Sowas.
Prinzip, dass man ehrlich arbeitet und gewissenhaft und ja.
Ja, das ist die Grundlage, die jeder erstmal braucht, damit er Wissenschaft betreiben kann quasi. Also auf diesen Grund müssen wir uns alle stellen. Und wenn wir dann noch die wissenschaftliche Methode betreiben, dann kommen wir ein bisschen näher. Und ja, das finde ich halt schade, dass dieser Überbau dann, ja, habe ich sehr, sehr oft in Gesprächen mit anderen festgestellt, dass das leider fehlt. Und ich denke auch, dass wenn ich es damals bekommen hätte, diesen Überbau schon direkt, also ich glaube, ich habe es dann nachher im Master, habe ich es als Nebenfach gehört, Philosophy of Science. Und wenn ich es damals schon im Bachelor gehört hätte, vielleicht sogar schon am Anfang des Studiums, ich glaube, das hätte mich von noch so manchen Eskapaden, die noch kommen, ja, bewahrt. Oder vor allen Dingen hätte es mich vielleicht in meinen nächtlichen Rechercheausflügen etwas näher an die Wahrheit gebracht als das, was ich da so gefunden habe. Vielleicht so als kleines Best-of, was ich da, also Entschuldigung, fangen wir so, so muss es aufgebaut sein. Ein paar Methoden hat man ja da schon gelernt. Also quasi, was ist eine Theorie und wann darf es sich eine Theorie nennen? Das ist ja quasi, ich meine, das ist schon durchgedrungen, das wurde uns so erklärt, nämlich dass im Alltagsgebrauch, da sagt man ja mal Theorie zu, ich habe mir irgendwas ausgedacht, ja, dann ist es ja nur eine Theorie. Das ist nicht der gleiche Begriff, wie wir ihn in der Wissenschaft haben, sondern da sprechen wir von sowas als eine Hypothese. Das ist etwas, was ich mir einfach ausgedacht habe, wenn ich dann eine Hypothese versuche zu widerlegen und aber egal, wie gut ich versuche, sie zu widerlegen, sie widersteht dem und sie ist mit all den Daten, die wir kennen, vereinbar, dann kann sie sich langsam zu einer Theorie entwickeln. Wenn sie sich etabliert, dann wird es eine Theorie. Also von einer wissenschaftlichen Theorie wissen wir, dass sie die Welt gut beschreibt oder zumindest in dem Rahmen, die Theorie sich selbst auch gibt. Wenn wir jetzt also von Verschwörungstheorien reden, dann geben wir diesen ja, gedanklichen Konstrukten eigentlich einen viel zu hohen Stellenwert, denn lässt es halt irgendwo wissenschaftlich klingen, wobei halt gerade der Kern der Wissenschaft in diesen Theorien keine Anwendung findet. Und deswegen hat es sich da mittlerweile eigentlich durchgesetzt, dass man von Verschwörungserzählungen, von Verschwörungsmythen oder auch vom Verschwörungsweltbild redet. Also die Idee ist, dass die Verschwörungserzählung ist eine einzelne Erzählung, wie zum Beispiel die Erde sei flach. Das ist die einzelne Erzählung. Der Erzählungsmythos, der dann dahinter steht, ist dann, es gibt eine globale Regierung oder irgendeine globale Elite, die uns ganz gezielt täuscht, um darüber, dass die Erde flach ist, um uns von unserer Göttlichkeit abzulenken. So ist dann da ein gängiges Narrativ. Damit haben wir dann also einen mythologischen Überbau und dieser Überbau beinhaltet dann halt auch mehrere Verschwörungserzählungen. Denn wenn sie uns nur erzählen, dass sie werden uns ja nicht nur erzählen, dass die Erde flach ist, sondern wenn wir diese Mythologie einkaufen, dann werden sie uns wahrscheinlich auch mit Chemtrails vergiften oder was weiß ich nicht alles andere machen. Mit diesem Mythos hat man also den entsprechenden Überbau und dann gibt es aber noch das Verschwörungsdenken, beziehungsweise den Verschwörungs, ja, das Verschwörungsmindset, wenn man wirklich überall Verschwörungen sieht und quasi nicht mehr versucht, es nur auf normale Weise zu erklären, sondern direkt immer die Verschwörung sieht. Quasi, ich finde gerade meinen Schlüssel nicht, den muss mir wohl wieder mein Nachbar geklaut haben. Quasi, egal wo, ich sehe eine Verschwörung.
Wenn man so viel Galileo Mystery geguckt hat, dann ist immer
Ja.
alles sind die Illuminaten. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Wie
Ja,
fandst du mal
absolut.
eigentlich Galileo Mystery? War das zu low level für dich als
Ja, Galileo war schon immer, also Galileo ist ganz klar Low Level. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das mal über 1,5 Jahre getrackt habe. Mal haben sie gesagt, Joghurt, Deckel sollte man nicht ablecken, weil Es sind zu viel Aluminium drin. Dann hieß es wieder, nee, kann man ablecken, weil das Aluminium ist eigentlich gar nicht so viel, viel weniger, als man dann in einem Löffel Joghurt hat. Dann hieß es wieder, nein, soll man doch nicht ablecken, weil wir Bakterien, und dann hieß es wieder doch, man soll es ablecken. Also Galileo
Ja.
kannst du auf jeden Fall, also.
Nee, aber ich meinte Galileo Mystery.
Ja, und Galileo Mystery ist dann halt noch schlechter recherchiert.
Okay, gut, das heißt, man hat, auch wenn man da in dieser Welt ist, hat man trotzdem nur noch irgendwie einen Bezug. Ja.
Nein, vor allen Dingen ist das halt auch Mainstream-TV. Das, Mainstream-TV kannst du gar nichts glauben.
Okay, ja.
Also in diesem Mindset ist halt ist Mainstream-TV automatisch, okay, das muss gelogen sein. Sonst würden sie es ja gar nicht da senden. Naja.
Okay.
Vielleicht so ein
Was?
kleines Best-of an abstrusen Verschwörungstheorien, die ich dann
Genau.
mit den Methoden, die ich da gelernt habe, schon mal als Unsinn entlarven konnte. Also mit der Methode, erstmal zu versuchen, mich selbst zu widerlegen, beziehungsweise eine andere Erklärungsmuster zuzulassen und dann zu schauen, welches Erklärungsmuster erklärt denn das, was ich sehen kann, besser? Welches kommt mit weniger Annahmen zurecht und welches ist besser mit anderen Sachen vereinbar, ohne dass ich noch viel größere Konstrukte aufbauen kann, muss? Das ist quasi so ein grundsätzliches Vorgehen, was man in der Wissenschaft macht. So einfach wie möglich, komplizierte Sachen so einfach wie möglich erklären, aber so, dass es halt konsistent ist. Das Konsistente ist wirklich das Wichtige. Denn ich kann mir einfache Erklärungen für Sachen ausdenken. Die funktionieren dann in dem Fall, aber mit einer anderen Situation sind sie nicht vereinbar. Dann ist es eine schlechte Erklärung. Es sollte konsistent sein. Alles sollte mit meinen Theorien erklärbar sein. Und ja, was man dann an sehr interessanten Sachen findet, wenn man halt auch versucht, sich selbst zu widerlegen entsprechend, ist zum Beispiel das Black Goo. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich dachte zuerst, das wäre vielleicht ein Spiel oder so, aber das klingt irgendwie ganz anders. Nee, weiß ich nicht. Was ist Black Goo?
Okay, vielleicht hast du mal Akte X gesehen. Da gibt es so solche Außerirdischen, wo es da gibt es so ein schwarzes Zeug, das geht in die Leute rein und das ist außerirdischen Ursprungs. Und wenn das dann in den Leuten drin ist, dann übernimmt es quasi die Kontrolle über die. So in die Richtung geht Black Goo.
Oh mein Gott, das ist ja
da
Nightmare
gibt es
Fuel.
einen großen deutschen Vertreter. Ich glaube, in Amerika gibt es, ist es Ike, der darüber was macht. Aber Ike, der geht auch wirklich in jedes Fässlein rein. In Deutschland gibt es Harald Kautz-Weller, der da relativ viele Vorträge zu macht und eigentlich der einzige in Deutschland, von dem ich wüsste, der das vertritt. Und ja, die Idee ist halt wirklich, da gibt es dann das Narrativ, dass damals irgendwo in Südamerika bei den Thule-Inseln soll so ein Öl gefunden worden sein. Man konnte es andenken, also ich spreche es nicht an, sondern ich denke es an und dann hat es darauf reagiert. Beziehungsweise mit meiner Kraft meiner Gedanken konnte ich dann dafür sorgen, dass das Black Goo sich an die Seite des Glases bewegt hat. So ist quasi da, wird darüber berichtet. Und die Ursprung soll das Ganze haben dann halt auch als außerirdisches, beziehungsweise, oder das ist das eine Narrativ, das ist außerirdischen Ursprungs. Nein. Ah, also es soll im Erdmantel irgendwo drin sein. Lassen wir erstmal außer Acht, wo es herkommt. Es ist im Erdmantel drin und aus diesem Erdmantel, es verhält sich so wie Öl, es sieht wie Öl aus, allerdings hat es irgendwo einen Willen und hat halt auch Einfluss auf den menschlichen Willen. Und da es im ganzen Erdmantel drin ist, hat es quasi Einfluss auf die Emotionalität des gesamten Planeten. Ja, man sieht schon, wo man dann hinkommt. Und interessant beim Harald Kautz-Weller ist, dass er sich dann, das habe ich in den englischen Narrativen nicht gesehen, er hat sich das Ganze noch weiter ausgedacht, nämlich dass es einmal das Äußere gibt, was außerirdischen Ursprungs ist und was versucht, die Menschheit wirklich, ja, die Menschheit energetisch auszusaugen. Und deswegen hält es das Ganze, hat es quasi die niederen Instinkte, beziehungsweise ist von niederer Energie. Und das liegt als Schicht außen herum um das, was eigentlich aus unserem Planeten selbst entstanden ist, was das gute Black Goo ist. Also es gibt ein böses Black Goo und ein gutes Black Goo. Und dieser nette Mann hat es jetzt tatsächlich für uns möglich gemacht und verkauft so kleine hübsche Globuli von diesem guten Black Goo, die man sich dann kaufen kann, um sich wieder mit der ursprünglichen, mit dem ursprünglichen Sein des, unserer Erde und dem eigentlichen Einklang dem gesamten, na, wie heißt es, dem Gesamtbewusstsein unserer Welt zu verbinden. Dafür verkauft er das sehr, sehr selbstlos zu sehr günstigen Preisen. ja.
Ey,
Also.
Hilfe. Das klingt ja komplett crazy oder nach richtig viel Drogen.
Ja, absolut. Also das ist auch eine Theorie, die ich dann nicht mehr gekauft habe. Ist etwas, auf das ich in meinen nächtlichen Eskapaden dann gestoßen bin. Das habe ich von Anfang an nicht mehr gekauft. Also das ist, wo will man da anfangen? Ich habe tatsächlich noch recherchiert, habe dann versucht, da das dieses das in den auf den Thule-Inseln nachzurecherchieren, ob es da diesen Militäreinsatz gab. Gibt es natürlich überhaupt nichts drüber. Die ganzen Quellen, die er da meinte, finden zu können, die irgendwo angegeben werden, findet man nirgendwo was. Also das Ganze hält überhaupt keine ernsthaften Betrachtungen stand.
Das heißt, du hast es von Anfang an dann nicht geglaubt.
Ich war erst mal geneigt, das Ganze zu glauben. Es klang wieder wie eine, so eine schöne, interessante Geschichte. Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich vielleicht weitergehen. Ich recherchiere mal rein. Aber wenn man halt ein bisschen rein recherchiert und sich mehr anhört, was sie darüber zu sagen haben, dann sieht man halt, okay, das, was sie an Daten dafür angibt, das hat keine, diese Daten gibt es nicht. Und das, was ihr raushaut, wird immer krasser und wird immer krasser und lässt sich immer weniger halten. Da ist halt irgendwann. Am Anfang wirkt es vielleicht noch ganz schön und es werden Daten genannt, die das unterstützen, aber nach einer Zeit geht halt einfach die Waage so weit rum, dass man sich denkt, nee, okay, das kann nicht passen.
Ja, wobei schön, auch nicht das Wort, das klingt schon wieder wie ein Funken an Logik vielleicht, aber es erinnert mich auch ein bisschen an Harry Potter, da wo der eine Typ, der von Voldemort kontrolliert wird und dann ist er so irgendwie drin und, meine Güte, okay.
Ja, da gibt es aber auch nicht nur das Black Goo. Es gibt eine sehr viel, Black Goo ist auch echt eine ziemliche Randerscheinung. Es gibt ein sehr, sehr viel weiter verbreitetes Bild und das ist das der Echsenmenschen. Und
Ach, ja.
ja, da hast du schon mal von gehört,
Angela
ja?
Merkel, ja, genau.
ja, es gibt so ganz schlechte Aufnahmen, auch früher aus irgendwelchen TV-Aufnahmen oder so, oder auch wenn es was Neues ist, dann hat man auf jeden Fall immer eine sehr schlechte Version dieser Aufnahme. Und da kann man dann manchmal sehen, dass die Moderatoren oder wer auch immer die Augen seitlich zumachen. Oder man kann mal kurz, ja, eine ganz berühmte Szene ist Matrix, als Keanu Reeves als Neo in der Matrix erwacht, dann greift er einmal, wird er in so einem komischen Pott wach und wo er dann noch die ganzen Schläuche hat, also wo er als Batterie genutzt wird. Und dann greift er da einmal an den Rand. Und da sieht man, dass er drei Krallen hat. Also man sieht es ja offensichtlich, dass es eigentlich nur irgendein Grafikfehler ist. Aber da sieht man dann halt so Krallen, okay, das ist ein Echsenmensch. Also da ist dann das Narrativ, dass die Echsenmenschen wieder von irgendwo, von irgendeinem anderen Planeten hergekommen sind, um das, ja, um die Menschheit zu unterdrücken oder nur um hier Gold abzubauen. Oder um die Menschheit zu unterdrücken, dass sie für sie Gold abbaut. Oder vielleicht auch einfach, um von schlechter Energie zu leben, von negativer Energie zu leben, haben sich diese Echsen dann hier, also es sind Echsenmenschen, die ja von einem anderen Planeten kommen, da haben sich dann Dinosaurier oder sowas zu intelligentem Leben weiterentwickelt. Und sie haben allerdings eine Tarnvorrichtung, sodass sie sich als Menschen tarnen können. Aber manchmal, wenn wir die Kamera draufhalten, dann wird diese Tarnung schlecht. Das kann dann zum Beispiel daran liegen, dass wir alle sehr, sehr gut daran geglaubt haben, dass diese Tarnung mal auffliegt oder einfach ein paar Glitches oder so. Aber ja, das ist so quasi das Narrativ. Und ja, dann schaut man sich halt da durch die besten Beispiele, hier, das ist undeniable proof. Hier haben wir auf jeden Fall einen Echsenmenschen aufgenommen und es ist einfach immer ein schlechtes Video mit noch schlechterer Qualität. Also die Qualität ist wirklich runtergeschraubt und dann noch blurry gemacht oder so. Und dann kann man da mit sehr viel Fantasie sowas sehen. Oder es ist tatsächlich mit rein animiert in den meisten Fällen.
Finde ich auch einfach naheliegender zu denken, wenn jemand, weiß ich nicht, drei Finger hat oder so, was vielleicht irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung hat oder ich.
Jetzt wissen wir, dass Keanu Reeves keine körperliche Beeinträchtigung, der hat zwei Hände mit fünf Fingern dran.
Ach so,
In dieser einen
okay,
Szene sieht es halt
das
so aus.
okay.
Wenn man sich
Verstehe.
das in guter Qualität einmal genau anschaut, dann sieht man, dass er einfach, es ist halt keine glatte Oberfläche, sondern es ist eine gewellte Oberfläche und Teile seiner Finger werden halt von dieser Struktur der Oberfläche überschattet. Und das ist die ganze Erklärung dafür. Man braucht halt nur mal, man muss sich nur mal das Original in HD anschauen und dann sieht man das.
Und das hast du geglaubt bei den Echsenmenschen oder das auch nicht?
Nein, das sind eigentlich, also ich kenne jemanden, der an Echsenmenschen glaubt, aber daran habe ich nicht selbst geglaubt.
Okay.
Etwas, wovon ich selbst sehr, ja, doch sehr überzeugt war, ist eine sehr bekannte Sache. Also jeder kennt, weiß ja wohl, dass am Mord von John F. Kennedy irgendwas faul ist. Wie zum Beispiel, dass es Schüsse aus mehreren verschiedenen Richtungen gab, aber es nur einer gewesen sein soll. Und was gab es noch für interessante Facts, die es eigentlich, die das das offizielle Narrativ eigentlich widerlegen würden. Und ja, daran habe ich natürlich sehr lange geglaubt, ohne es wirklich stark recherchiert zu haben. Aber man findet halt auch im Internet, wenn man nochmal anfängt zu recherchieren, findet man sehr, sehr viel dazu, was tatsächlich das offizielle Narrativ in Frage stellt. Und da ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Kniff in der Geschichte passiert. Denn wenige Jahre nachdem der Mord passiert ist, gab es einen Dokumentarfilm, einen Mockumentary-Film. Also es war gemimt wie ein Dokumentarfilm, allerdings war der Content nicht wahr. Er zeigte halt ging halt um den JFK-Mord und ging halt in der Mockumentary darum, welche Dinge mit diesem Mord schief waren. Und alle diese schiefen Sachen, die man kennt, die man so vielleicht über diesen JFK-Mord kennt, kommen aus dieser Mockumentary und sind nicht Teil des wahren Ereignisses gewesen. Das wahre Ereignis ist absolut super dokumentiert. Das kann man alles sehr gut nachlesen. Es ist ein ganz klarer Fall, dass Lee Harvey Oswald war, glaube ich, dass der ganz eindeutig der Täter war. Ob er jetzt vielleicht noch im Hintergrund irgendwelche Leute ihn dazu angestiftet haben, das zu tun, das kann man natürlich nicht letztendlich ausschließen. Aber es ist ganz klar, dass es nur Schüsse aus einer Richtung gab, dass diese Schüsse aus der Waffe von Harvey Oswald kamen und dass er halt auch entsprechende Schmauchspuren, die man auch damals schon feststellen konnte, an seinem Finger hat. Also der Fall ist eigentlich glasklar und die ganzen komischen, dubiosen Details, die ihn in Frage stellen, kommen alle aus dieser Mockumentary.
Na, Mockumentary statt Documentary.
Mockumentary, ja, genau. Als ich dann von dieser Mockumentary erfahren habe und da hat sich dann ein Historiker halt mal die Mühe gemacht, das Ganze aufzuarbeiten. Also da ist halt wirklich, das hat mein Gehirn explodieren lassen.
Okay, das heißt, in der Zeit hast du viel recherchiert? Sozusagen, also
Recherchiert, ja.
du hast viel gelesen online, und hattest aber irgendwie schon auch noch einen Bezug. Also du hast dann gelesen zu Echsenmenschen oder zu dem Black Goo oder zu JFK, aber das war also du warst dann in der Lage, das nicht alles für bare Münze zu nehmen.
Ja, also die Idee, die ich dann halt hatte, als ich mich dazu entschlossen habe, mit dem Physikstudium anzufangen, aber eigentlich mein Herz ziemlich an, ja, Gott, ist tatsächlich wahr, mein Herz an diesen Verschwörungstheorien hing, war dann, Verschwörungserzählungen, sorry, war dann mein Plan, okay, die erfüllen ja alle überhaupt gar nicht die Standards einer Theorie. Jetzt stelle ich mich doch mal hin und bringe das Ganze auf ein gutes Fundament, dass das Ganze mal ordentlich ausgearbeitet ist. Und im Versuch, das alles ordentlich auszuarbeiten, habe ich halt eine Theorie nach der anderen widerlegt. Ich hätte es mal ordentlich niederschreiben sollen, ich glaube. Wobei eigentlich findet man für alle Sachen schon jemanden, der es ordentlich in die E-Mail geschrieben hat. Ob ich es dann tatsächlich so viel besser getan hätte, ist mal eine andere Sache. Aber ja. Prinzipiell ist das halt die Sache, wenn man in solche Verschwörungserzählungen, wenn man versucht, sie auf auf ein ordentliches Datenfundament von Fakten zu bringen, fallen sie alle auseinander. Also mir ist bis
Ja.
jetzt noch weniger Epike sind mir geblieben, die ich damit nicht auseinandergebracht habe.
Ich habe so verstanden, was du so erzählt hast, dass das große Problem ist, wenn man da sich in diesem Sumpf verirrt hat, dass auch wenn man dann mit gegenteiligen oder mit, also mit gegenteiligen Argumenten konfrontiert ist oder auch mit ja, logischen Fehlern oder so, dass einen das noch viel mehr bestärkt und einen das noch stärker reintreibt eigentlich in die Überzeugung. Aber bei dir war das dann nicht der Fall.
Ja, also ich hatte mich davor auch absolut immunisiert. Wenn andere Leute halt die mir entsprechende Argumente gegeben haben, dann habe ich sie mit vermeintlichen Konterargumenten bombardiert. Und quasi, um mich selbst wieder aufzubauen, und hatte dann auch quasi danach das eigene Bild, okay, ich bin doch im Recht. Da sollte doch mit seinem kleinen Argument kommen, wie er möchte. Aber hier war ich quasi ich war ja nur mit mir selbst im Konflikt. Das heißt, ich konnte jetzt sagen, okay, ich muss mich irren, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Wo ist es
Alles
denn
klar.
jetzt?
Das ergibt Sinn. Alles klar.
Und das ist halt auch wirklich, ich glaube, das ist wirklich die wichtige Überzeugungsschritt für mich gewesen, dass ich versucht habe, okay, die ergänzenden Erklärungen, wie ich das bisher habe, die gefallen mir nicht. Das ist alles nicht gut genug. Das ist nicht ordentlich, das ist nicht stich- und nagelfest. Das kann man noch angreifen, das muss man auf einen besseren Grund kriegen. Und dass das halt nicht geht, das ist der große Punkt. Aber beziehungsweise für mich war der große Punkt, das zu suchen, ob es möglich ist oder nicht.
Ja, und ein Punkt, wie du eben meintest, dass du es selber versucht hast und du selber gegen dich argumentiert hast, sozusagen, dass da keine andere Person war.
Ja.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, früher hatte ich diesen Anspruch nicht, danach hatte ich den Anspruch. Ist das daraus gekommen, dass ich zurückkommen wollte und etwas aus meinem Leben anfangen, also wirklich etwas anschaffen und nicht nur irgendwie herum hypothetisieren? Ob es daraus kommt, ich kann es im Nachhinein kann ich es nicht mehr sagen, wie da meine Motivation sich geändert hat, auch mich selbst so stark in Frage zu stellen. Es kann daran liegen, dass ich auch einen kompletten Neuanfang hatte, mit anderen Sachen in meinem Leben abgeschlossen hatte. Und deswegen halt, also es war halt für mich sehr, sehr wichtig, dass ich da diesen großen Umbruch in meinem Leben hatte und komplett neue Zielsetzung in meinem Leben. Ich glaube, das war wirklich der entscheidende Punkt, wie ich da rausgekommen bin.
Ja, nachvollziehbar. Und irgendwie auch der Wille, das vernünftig wissenschaftlich oder irgendwie aufzuschreiben oder wie auch immer und dann ins Gegenteil zu stoßen.
Ja, jetzt wollte ich noch kurz, na, nee, das ist nämlich das Schöne, was ich im Studium gelernt habe. Ich war schon davor wissbegierig ohne Ende. Allerdings hatte ich halt überhaupt keine Ahnung, wie man sich Wissen ordentlich aneignet. Deswegen in Anführungsstrichen recherchierte ich so umher und saugte alles auf, was man als vermeintlich als Wissen brandmarkte. Natürlich habe ich nur das genommen, was mir sehr, sehr interessant vorkommt. Allerdings habe ich dann in einer Vorlesung, die ich wirklich hervorheben möchte, Michael Potthoff, du wirst dich an ihn erinnern, du hast ihn damals auch sehr
Ja,
gefeiert und ich glaube, das hat
alle
jeder
mochten
getan.
ihn, alle fanden ihn ganz toll.
Ja,
Das ist
und
ein
es ist.
Professor von uns gewesen.
Ja, es war halt einfach theoretische Physik. Wir hatten angefangen mit einem Professor, der auf eine Frage geantwortet hat. Vielleicht erinnerst du dich noch, so naiv kann man nicht argumentieren.
Ja, das war der
Ja.
Professor vor
Ja.
Michael Potthoff. Genau, der war ganz anders.
Mhm. Dagegen war das schon ein sehr, sehr toller Kontrast. So, ach ja, okay, und dann haben wir jetzt hier das Problem. Dann fällt einfach mal hier vom Himmel dieser Lösungsschritt und deswegen können wir das Ganze relativ einfach machen. Und er hat quasi sehr schön gezeigt, wie man Mathematik als wunderbares Tool verwenden kann, um alles um sich herum verständlich zu machen.
Ja, und er war sehr nahbar, so
Ja.
als Erscheinung. Sehr, sehr angenehm.
Genau, ja, also er hatte
Ja,
eine sehr,
ist
sehr
er immer noch
angenehme Art und Weise,
sicherlich.
das rüberzubringen. Ja. Gehe ich auch schwer von aus. Ich habe ihn jetzt seit Jahren nicht gesehen, aber.
Ja, ebenso.
Hat ja auch nicht umsonst immer wieder Lehrpreise eingeheimst bei uns.
Ja.
Ja, das hat mir halt wirklich die Augen geöffnet und dann halt, Mathematik bedeutet halt nicht nur, okay, ich kann irgendetwas mit Zahlen oder Kurven beschreiben, sondern für mich bedeutet Mathematik, also erstmal ist es ja die, aus dem Griechischen übersetzt, die Kunst des Lernens. Und es bedeutet halt wirklich, Muster zu erkennen, Muster zu abstrahieren und sie in anderen Sachen wiederzuerkennen. Das ist für mich eigentlich ganz grundlegend die Kunst der Mathematik. Und dieses Verständnis, dieses logische Vorgehen und Versuchen, alles wirklich sehr kongruent und sehr konsistent zu erklären, das war dann das, was wirklich ja, mir die Augen entsprechend geöffnet hat. Zum Beispiel eine Sache wollte ich eigentlich noch erwähnen, und das war ist die Admiral Byrd-Geschichte. Das ist eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, die, denn sie möchte zeigen, dass entweder außerirdisches Leben es auf der Erde gibt oder dass die Nazis an der Antarktis leben. Denn diese Admiral Byrd, und das ist jetzt wahr, hat damals eine Antarktis-Expedition geführt, wo die mit einem riesigen Aufgebot an Kriegsschiffen zur Antarktis gefahren sind. Wo man sich natürlich erstmal denkt, wieso fährt man mit so vielen Kriegsschiffen auf eine Forschungsmission? Und ja, da wollten sie dann halt entsprechend Flüge über die Antarktis machen, sind dann aber relativ schnell zurückgekommen, so das Narrativ dann. Also eigentlich sind sie etwas länger da geblieben, im Narrativ sind sie sehr schnell zurückgekommen, sind eigentlich etwas länger da geblieben, weil. Das ist der wahre Grund, warum sie zurückgekommen sind, einige Kriegsschiffe kaputt gegangen sind. Im Narrativ wurden sie von fliegenden Untertassen angegriffen. In echt sind sie halt einfach nur am Eis der Arktis gescheitert, weil sie halt zu nah ans Eis heranfahren sollten, um dann entsprechende Forschungsflüge zu ermöglichen. Ja, das ist halt als sehr, sehr großes ein ziemlich kolossal gescheitert, mit sehr, sehr viel Kriegsmaschinerie dahin zu fahren, ohne dass irgendwelche Feinde da sind und dann noch Kriegsmaschinerie zu verlieren. Ja, es war ein schlechter Auftrag. Es sind allerdings lange nicht so viele Schiffe kaputt gegangen, wie es in dem Verschwörungsnarrativ heißt. Es gibt dann halt auch fingierte Berichte, wo dann Admiral Byrd selbst von Sichtungen von Untertassen oder komischen Flugobjekten spricht. Und das hat halt ein Historiker sehr schön herausgearbeitet, indem er die richtigen Sachen, die er mittlerweile auch im Freedom of Information Act, kann man die jetzt mittlerweile bekommen, und hat sich die Originalunterlagen zeigen lassen. Und ja, man sieht halt, dass das dieser Narrativbericht, den es vorher gab, dass das fingiert wurde und da jemand einfach dieses wirklich tatsächlich sehr, sehr unschöne Ereignis, was da passiert ist, genommen hat und es dann verwendet hat, um Untertassen zu erklären. Denn eigentlich denkt man, da ist kein Feind, dann soll doch auch kein Schiff kaputt gehen, da muss doch irgendeine andere Erklärung sein, was dann dahinter steckt. Und deswegen eignete sich diese Geschichte halt sehr gut, um fliegende Untertassen oder Nazis am Südpol zu plausibilisieren. Lässt sich aber auch letztendlich nicht halten.
Habe ich auch noch nie gehört, tatsächlich.
Okay. Ja, dann gehen wir vielleicht mal weiter ins Praktikum, was wir dann hatten, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, was ist deine Erinnerung als Praktikum?
Ja, ich glaube, wir sprachen auch darüber in einer Folge schon mal. Ja, furchtbar. Ganz schlimm, also sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. Ja, es war ja die vorlesungsfreie Zeit, die war eh ausgelaugt vom Semester und dann kam dieses Praktikum, das, ich weiß ich nicht, waren es vielleicht 4 Wochen, 6 Wochen, 8, ich weiß es gar nicht, wo wir dann die ganze Zeit Experimente gemacht haben und das war
Eigentlich waren es nur drei.
wirklich, es war.
Ja.
Aber ja gut, es war auf jeden Fall heftig.
3 Wochen lang hat man Experimente gemacht und danach hatte man, glaube ich, kommt man dann auf die Zeit, die du genannt hast, die man insgesamt hatte,
Wie
um die
ganz viel
Berichte fertig zu
dann.
machen.
Ja.
Ja, aber prinzipiell ja, genau die gleiche Erfahrung. Es war eigentlich nur Arbeiten. Ich habe sowieso damals auf meinem, ja, ziemlich auf meinem Bett studiert und ich bin in der Arbeit eingeschlafen, bin aufgewacht und habe weitergearbeitet. Und das eigentlich die ganzen 3 Wochen durch das Praktikum durch. Das
Ach du meine Güte, ja.
interessant, aber es war voll meins. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich die ganze Zeit gearbeitet habe. Das hat mir Spaß gemacht.
Okay. Ja, das ist interessant. Das war wirklich gar nicht dabei.
Ja, war halt schon, ich glaube, das, was mich daran so wirklich interessiert hat, war überhaupt nicht das, also die Protokolle schreiben und so weiter, das war ja natürlich eigentlich viel unnötige Arbeit, beziehungsweise viel, was sich anfühlte wie Folter. Aber es war halt das erste Mal, dass wir wirklich in der Praxis kennengelernt hat, wie macht man denn eigentlich Wissenschaft? Okay, wir haben hier dieses, wollen das dabei rausbekommen, dann wollen das hier zeigen, dann bauen wir mal den Versuch auf und zeigen, dass es tatsächlich so ist. Gut, wir haben tatsächlich dann nur irgendwelche Sachen nachgewiesen und nicht versucht, mehr Sachen zu widerlegen, was eigentlich ein bisschen gegen das gegen die Sache geht. Aber auf der anderen Seite haben wir halt kritisch unsere Ergebnisse beäugt, haben alles systematisch aufgenommen, haben versucht, alle Fehler auszumergeln, was halt sehr, sehr viel Arbeit auch war. Und nachher blieben trotzdem noch ein paar Fehler über, die dann noch trotzdem abzuschätzen, was ist jetzt da noch der Fehler, der drin ist und so weiter. Es war halt für mich eine erfrischend klare und systematische Herangehensweise an solche Probleme, die ich halt vorher gar nicht kannte.
Interessant. Glaube, das ist bei mir völlig untergegangen irgendwie. Ja.
Ja, gleichzeitig also während des Praktikums habe ich dann auch mal keine anderweitigen Recherchen betrieben, Recherchen in Anführungsstrichen wieder.
Ja.
Allerdings war das auch die Zeit, wo ich mich ja, wo ich mich dann langsam mit den physikalischen oder sehr, sehr stark mit den physikalisch motivierten Verschwörungserzählungen beschäftigt habe, beziehungsweise mit den interessanten Konzepten wie zum Beispiel der freien Energie. Also freie Energie so als an sich, das hatte ich auch schon in der Du bist Gott-Zeit kennengelernt. Allerdings halt nicht wirklich nah, aber freie Energie, was soll denn Energie sein? Das versteht man ja eigentlich erst, wenn man Physik studiert hat, dass Energie gar nicht einfach nur irgendein konfuser Begriff ist, der irgendetwas bedeutet, was halt, ja, jetzt möchte ich sagen, Arbeit verrichten kann, das ist zu. Ich bin im physikalischen Weltbild
Im
gefangen.
Prinzip, dass es eine Hilfsgröße ist, um gewisse Sachen auszurechnen.
Ja, das ist in der Physik, aber wenn man im Alltag, wenn Nicht-Physiker von Energie sprechen, was meinen sie damit eigentlich?
Ach
Irgendetwas, was halt
so, die
so.
meinen damit eine Atmosphäre, eine Stimmung, vielleicht auch so einen psychologischen Zustand.
Man spricht ja auch von der Körperenergie, dass man halt ein gewisses Maß davon hat an Arbeit, die man an einem Tag haben kann,
Ah,
verrichten
stimmt.
kann.
Ja, vielleicht auch so also ein physiologischer Zustand auch, ja.
Also Energie hat im Alltag so viele verschiedene
Kraft.
Begriffe.
Ich glaube, viel meint man Kraft. Ich habe heute Energie, ich habe heute Kraft vor
Ja.
allem, glaube ich, ne?
Und
Ja.
Kraft und Energie, physikalisch ist das sowas von unterschiedlich, denn Energie ist das Potenzial, Arbeit zu verrichten. Und meine Arbeit zu verrichten, das ist, wie ich meine Kraft aufwende. Also, dass ich Kraft aufwende und die dann tatsächlich etwas auswirkt.
Ja, das
Also,
zusammen mir.
da muss man quasi zwei Ableitungsschritte machen, bevor man von dem einen auf das andere kommt. Und im Alltag nimmt man sie einfach beide quasi zum gleichen Begriff zusammen. Und da muss man sich halt schon an den Kopf fassen, wenn man dann halt den Begriff Energie hört im Alltag. Und dann wird direkt noch solche Sachen, wie sie in der Physik dann haben, wie Energieerhaltung oder Energieumwandlung, in der Physik alles super schön definiert und ganz klar, was das ist. Aber wenn du halt einen Energiebegriff hast, der nicht definiert ist, dann kannst du daraus alles rausnehmen. Also kann das auf einmal alles bedeuten. Und das ist eine wunderbare Welt, wo man sich ganz viel Unsinn im Kopf zusammenspinnen kann. Unter anderem halt diese freie Energie, die Energie, dass wir die Idee, dass wir irgendwie aus irgendeiner Quelle so viel Energie bekommen können, wie uns auch immer möglich ist. Also das Perpetuum mobile ist ja quasi die Idee, dass du eine Maschine hast, die einfach sich immer weiter bewegt und sich selbst beschleunigt und daraus kannst du dann etwas an Energie herausnehmen, ohne dass er etwas reinstecken muss. Nehmen eigentlich, ich glaube, weltweit fast keine Patentamte mehr irgendwelche Vorschläge für Perpetuum mobile an, weil sie halt damit immer wieder zugemüllt werden und keines funktioniert. Das kann man eindeutigst beweisen, dass es nicht so ist. Und trotzdem versucht man immer wieder nochmal mit neuen, besseren Sachen, wie zum Beispiel der Nullpunktenergie, als die dann gefunden worden ist. Die Nullpunktenergie, ja, die gibt es tatsächlich als physikalisches Konstrukt. Allerdings, nur weil es sie gibt, heißt es noch lange nicht, dass man sie ernten kann. Es ist dann der Casimir-Effekt zum Beispiel, wenn man zwei sehr, sehr gute, zwei Oberflächen sehr, sehr nah aneinander bringt, dann kann man irgendwann, wenn sie nah genug aneinander sind, dann ziehen sie sich halt gegenseitig an, weil durch Quantenfluktuation entstehen ja immer mal wieder Teilchen und weil sie dann so nah aneinander sind, ist dazwischen nicht mehr genug Platz, dass so viele Teilchen entstehen und deswegen entstehen außen mehr Teilchen und deswegen erhöht sich da der Druck. Wenn ich mich recht entsinne, war das die offizielle Erklärung. Ich kann mich aber auch irren, habe mich lange nicht mehr damit beschäftigt. Aber auf jeden Fall ist irgendwie halt ich meine, dass es durch die Entstehung von Teilchen kommt, denn es ist ein Quanteneffekt, dass dann von außen mehr Druck ist als von innen und deswegen die beiden Platten sich dann quasi anziehen bzw. aufeinander zugeschoben werden. Jetzt ist da die Idee, ja, das können wir doch bestimmt irgendwie ernten und nee, das ist halt eine Energie, die da ist. Energie muss weggehen, damit wir sie verwenden können. Und das Weggehen bedeutet halt, dass wir die Platten wieder auseinanderziehen. Und es hat uns schon sehr, sehr viel Energie gekostet, die Platten so nah aneinander zu halten, ohne dass sie aufeinanderflacken. Und eigentlich müssen wir Energie aufwenden, um diesen Effekt zu sehen und Energie rauskriegen, werden wir da wohl nie. Aber eine Idee, die sich da wohl nie begraben lässt, ist der Magnetmotor. Hast du schon mal von Magnetmotor gehört oder Magnetmotor
Nein,
gesehen irgendwo?
das habe ich noch nie gehört.
Nein, echt nicht.
Nee.
Also bei Magneten, die ziehen sich doch gegenseitig an. Das muss man doch irgendwie schaffen können, das daraus einen Motor zu bauen, oder nicht? Also seit frühester Kindheit, wenn man mit Magneten rumspielt, kommt man doch auf diesen Gedanken. Und ja, natürlich hatte ich den Gedanken auch, hattest du den nicht?
Ich habe das jetzt noch nie gehört. Also, ja.
Nicht? Also ja, es ist halt. Die Grundidee ist halt, Magneten ziehen sich auf magische Weise an, also für Nichtphysiker magische Weise. Wenn man dann weiß, okay, eigentlich ist das Elektromagnetismus, der sehr gut nachzuvollziehen ist, warum das Ganze geschieht. Und ja, aber weil da doch diese Anziehung ist, die muss man doch irgendwie auch verwenden können. Und ja, letztendlich kommt da wieder genau das gleiche Argument. Wir haben vielleicht eine Energie, die wir mit Magneten aufbauen können, zum Beispiel, indem wir zwei gleiche Pole direkt aneinander halten, beziehungsweise aufeinander zubewegen. Irgendwann wird das immer, irgendwann, ja, je näher wir kommen, desto schwieriger wird das. Und wenn sie dann wieder auseinanderdriften quasi, das ist der Moment. Dieses Auseinanderdriften könnten wir vielleicht verwenden. Allerdings bekommen wir dann immer nur so viel Energie heraus, wie wir gebraucht haben, um sie auseinanderzubringen. Und hier kommt halt die Thermodynamik als die Mutter aller Theorien vor. Und die nennt sich halt die Mutter aller Theorien, weil sie, du kannst die Thermodynamik nehmen und egal welches System, du kannst sie darauf anwenden und die Vorhersagen stimmen. Also zumindest in einem groben Rahmen, den halt die Thermodynamik zulässt. Und da ist halt ganz klar, ohne Potenzialabbau gibt es keine Energiefreisetzung. Also Energie ist halt einmal ein Potenzial, das freigesetzt werden kann oder das freigesetzte Potenzial. Also zum Beispiel, wenn ich einen Ball habe und ihn oben auf einen Berg lege und dann rollt er noch nicht, sondern liegt einfach nur oben auf der Spitze des Berges, dann hat er Höhenenergie. Wenn ich ihn dann runterschubse, dann rollt er runter und wird immer schneller, baut dabei die Höhenenergie ab und baut kinetische Energie auf. Beides zusammen ist immer das Gleiche, aber also ist quasi die Summe von beiden ist erhalten und bleibt die gleiche Anzahl an Energie, wenn wir jetzt mal Reibung und sowas vernachlässigen. Und quasi nur das Herunterrollen des Balls. Wir können dann diesen Ball quasi verlangsamen und diese Verlangsamung, wir können die kinetische Energie des Balls, zum Beispiel, indem man gegen eine Wand rollt, dann wird die Wand warm und diese Erwärmung könnten wir dann vielleicht irgendwie in Energie umwandeln oder sowas. Aber wichtig ist, dass wir erst eine Energie hatten, eine Potenzialenergie, die wir abbauen und nur wenn wir diese abbauen, nicht wenn sie da ist, dann können wir die Energie haben, sondern nur wenn wir sie abbauen, können wir daraus Energie bekommen. Und das ist halt das Kernargument, warum ein Perpetuum mobile oder ein Magnetmotor oder irgendetwas, wo wir einfach umsonst Energie rausbekommen, nie klappen kann.
So, Energieerhaltung.
Ja, ganz genau. Und die Energieerhaltung be umfasst halt nicht nur das, umfasst halt, dass wir dieses Potenzial haben und die freigesetzte Energie, die dann aus diesem Potenzial sich freisetzt.
Ja, und das jetzt noch mal in deiner Geschichte sozusagen hat. Also hat quasi das, die Thermodynamik, dass wir das im Studium hatten, hat dir dann geholfen bei deinen Recherchen in Anführungsstrichen, also da irgendwie klarer zu sehen?
Ja, quasi. Also ich habe eine freie Energie, Magnetmotor. Ich habe, wie gesagt, ich habe von sehr, sehr lange schon dran geglaubt und war überzeugt, dass es irgendwie geht. Und das Lernen der Thermodynamik hat mich dann doch letztendlich, also auf dem Weg dahin habe ich schon immer mehr dran gezweifelt, aber letztendlich mit der Thermodynamik und dann das Nachvollziehen des Beweises, dass es nicht geht, das kann man quasi für sich selbst nachvollziehen, dass es nicht gehen kann, wenn man dieses entsprechende mathematische Grundwissen hat. Beziehungsweise das physikalische Grundwissen.
Okay, ja, alles klar.
Und erst als ich dieses Wissen dann halt aufgebaut hatte, konnte ich damit diese Idee für mich letztendlich begraben.
Okay, interessant.
Vielleicht auch noch an dieser Stelle einmal erwähnt, man braucht tatsächlich kein physikalisches Grundwissen, sondern rein mathematisches reicht. Und möchte hier auf Emmy Noether und ihr unglaublich wunderbares Noether-Theorem ansprechen. Denn sie hat es tatsächlich geschafft, aus reiner Mathematik eine Schlussfolgerung, reine Mathematik zu betreiben, aus der wir eine Schlussfolgerung über unsere Welt ziehen können. Das finde ich absolut phänomenal. Ich kenne kein zweites Beispiel dafür. Und zwar, was sie gezeigt hat, ist, dass wenn unser Raum oder wenn das System, was wir betrachten, zeitlich konstant ist, dann ist unsere Energie erhalten. Sprich, wir bekommen keine Energie dazu. Wir müssen also unser System irgendwie verändern, müssen wir Energie reinstecken, um mehr Energie zu erhalten, als wir vorher hatten. Und jetzt kommt der Clou. Das an Energie, was wir mehr haben, ist eindeutig das an Energie, was wir reinstecken. Anders geht nicht. Außer vielleicht, wenn sich der Raum von alleine expandiert, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, und mit diesen beiden Erkenntnissen ist dann halt die Welt der freien Energie für mich begraben worden. Aber es gibt noch sehr, sehr viel weitere, sehr, sehr interessante Sachen, die es da gibt. Die neue Physik zum Beispiel, wo alles im gesamten Universum nur die aus Wirbeln bestehen soll.
Aus Wirbeln?
Aus Wirbeln, ja. Eigentlich lässt sich dann nach dieser Hypothese lässt sich jede Kraft, die wir haben, auf die Corioliskraft reduzieren.
Ich weiß, ich dachte zuerst so Wirbel aus der Wirbelsäule.
Also nee, Wirbel, Vortex, Eddy.
Okay,
Ja.
ach, alles mit Corioliskraft.
Ja, alles ist eigentlich nur eine Corioliskraft, die dann aber erscheint wie andere Kräfte.
Ah.
Braucht man sich nicht weiter mit zu beschäftigen, ist absoluter Unsinn. Es funktioniert halt in zwei, drei Beispielen, wo es halt die er immer anbringt, aber der Rest ist mit irgendwelchen anderen Sachen funktioniert es halt nicht. Genauso wie das Connected Universe, also das quasi die Idee, dass ja aus der Quantenmechanik haben wir ja das, die Quantenverschränkung, dass also Teile miteinander verschränkt sein können und da ja aus dem Urknall her irgendwann mal alle Teilchen im gleichen, aus der gleichen Suppe kommen, sind doch alle Teilchen miteinander verschränkt und deswegen ist auch das gesamte Universum miteinander verbunden. Klingt jetzt erstmal super spannend und als würde das doch aus unserer neuen Physik herauskommen, dass es tatsächlich so ist. Oder was sagst du?
Also ich finde den Ansatz jetzt erstmal ganz cool.
Ja, ne?
Also
Wo bricht es
ja,
zusammen, ist die Frage.
also es ist halt irgendwie, also naja.
Wo es zusammenbricht, wir forschen jetzt an Quantencomputern und zwei Teile verschränkt zu halten über einen größeren Zeitraum ist absolut unmöglich. Zwei verschränkte, also praktisch absolut unmöglich. Denn sobald die beiden irgendeines der Teilchen mit einem anderen interagiert,
Ja,
ist die Verschränkung vorbei.
ja, ja, ja. Ja,
Also
zeitlicher Faktor, weil selbst, also, ja, es ist, also die
Zeit
Idee
ist ja
ist,
eigentlich in der Quantenmechanik gar nicht drin, sondern
ja, die Interaktion, ja.
ja, die Interaktion, die du halt hast mit anderen Teilchen, genau,
Ja,
die ist es
genau.
halt. Und
Ja.
an der Stelle sei nur vielleicht mal kurz erwähnt, dass grundsätzlich, wenn irgendeine abgefahrene Idee mit Quantenmechanik geklärt werden soll, wenn du da einen Physiker vor dir hast, dann kannst du dem vielleicht glauben, solltest immer noch skeptisch sein. Wenn du da keinen Physiker vor dir hast, kannst du abschminken. Das ist auf jeden Fall uns.
Stimmt, mit Quantenmechanik, da kommt immer irgendein Schrott. Also wenn ich das in einem nicht physikalischen Kontext lese, dann
Immer.
ist das immer Müll. Also
Immer.
das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Es war immer, dass ich so dachte, also, brauche ich jetzt gar nicht irgendwas lesen.
Quantenmechanik ist die neue Energie, weil viele schon gut, manche stehen auf dem Begriff Energie, aber andere können diesen Begriff schon gar nicht mehr hören. Die hören dann, wollen etwas Elaborierteres, die hören dann Quantenmechanik. Ah gut, da wissen wir ja, dass die Leute, die das erfunden haben, selbst nicht verstehen. Das heißt, damit wird alles möglich und keiner kann mir das
Dann
widerlegen.
brauche ich das auch nicht zu verstehen, um darüber reden zu können, weil es versteht ja eh keiner.
Richtig, und yeah. Also man kann. Das ist halt das Schöne. Man kann Quantenmechanik verstehen. Auf einem rein mathematischen Level ist es überhaupt kein Problem, das zu verstehen. Problematisch wird es nur, es versuchen auf dem alltäglichen Level zu verstehen. Denn es verhält sich halt
Anschaulich, ja.
ganz genau, es verhält sich überhaupt nicht wie das, was wir aus unserem Leben kennen. Und deswegen bricht jeder Vergleich, den man bringt, zusammen. Und das ist halt einfach wichtig zu verstehen, dass man es kognitiv, also beziehungsweise mit den eigenen Sinnen kann man es nicht erfassen. Mathematisch ist alles super sauber definiert und wir können exakt damit rechnen und wir verstehen genau, was wir da tun. Außer vielleicht bei der Quantenfeldtheorie, wie genau man da die Unendlichkeiten los wird. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
Ja, und ich meine, nicht jede, also ich meine, das ist ja erstmal der reine, ja, Formalismus. Ich meine, es gibt ja dann viele, also auch in Teilchenphysik oder so, sehr viele Sachen, die jetzt noch nicht abschließend verstanden sind oder sowas. Aber meistens, wenn die Leute dann
Richtig.
reden von Quantenphysik, meinen die ja, jetzt nicht die ganzen Spezialfälle oder sowas.
Ja, ganz genau. Also die Randfälle und wo jetzt zum Beispiel Gravitation und Quantenmechanik zusammenkommen, da haben wir noch überhaupt keine Ahnung, wie das ordentlich zu lösen ist. Natürlich nicht. Aber wenn wir uns einfache quantenmechanische Systeme anschauen, zum Beispiel ein Laser funktioniert nur, weil wir wissen, wie Quantenmechanik funktioniert. Jeder Computer, der läuft, funktioniert heutzutage nur noch, weil wir Quantenmechanik gut genug verstehen. Also wir verstehen das ganz gut. Und wenn man nochmal ein sehr schönes Buch lesen möchte, was man alles mit Quanten aus Quanten für den Quark machen kann, Quantenquark von Holm-Gero Hümmler. Echt wert es mal zu lesen, wenn man da mal ein paar lustige Storys hören möchte.
Um Gottes Willen.
Aber so gibt es halt wirklich sehr, sehr viele neue Physik, die vorgeschlagen wird. Auch Nassim Haramein war da jemand, der irgendwie eine neue Feldtheorie aufgebaut hat. Das ist ein super kompliziertes Konstrukt. Ich hatte das gesehen und dachte, oh, total schön und passt halt in dieses Verschwörungs, Weltbild hinein, das halt, beziehungsweise in dieses alles eins Weltbild, alles miteinander verbunden Weltbild, in dieses Ich bin Gott Weltbild hat es sehr, sehr schön reingepasst, was er da halt gemacht, sich an neuer Feldtheorie ausgedacht hat. Ist super kompliziert und wollte immer mal mir die Grundlagen dafür aneignen, um es dann zu können, denn es allgemeine Relativitätstheorie geht rein, Differentialgeometrie dann dadurch und eigentlich super komplizierter Kram, den er da macht. Ich habe es nie geschafft, das nachzuvollziehen, aber letztendlich gibt es keinen Grund, das nachvollziehen zu müssen, denn letztendlich wird das, was er vorschlägt, soll die alte Physik komplett ablösen und die als falsch darstellen. Und das geht halt nun mal nicht. Es sind Theorien, die wir empirisch belegt haben. Haben wir vorhin schon mal darüber gesprochen. Wir wissen, dass es da, zumindest in den abgesteckten Bereichen gute Theorien sind, die wir nicht nochmal ersetzen brauchen. Auch heute werden wir noch meistenfalls Newtons Gravitation anwenden, um irgendwelche Himmelsbewegungen zu berechnen, anstatt dass wir jedes Mal die allgemeine Relativitätstheorie bemühen. Auch wenn wir wissen, dass die allgemeine Relativitätstheorie eigentlich die bessere Beschreibung ist als Newton. Aber im bestimmten Grenzfall reicht es halt, diese einfache Beschreibung zu nehmen.
Ja,
Und
absolut.
es kommt halt auch genau das Gleiche raus, als würden wir die ART nehmen, die allgemeine Relativitätstheorie. Und das ist halt genau der entsprechende Punkt. Neue Physik muss die alte immer beinhalten. Neue Theorien widersprechen nicht alten Theorien, sondern erweitern diese.
Ja, oder bringen die in einem anderen Framework ein, ja. Zur Zeit würde ich kurz anmerken, wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde, ich glaube ein bisschen mehr.
Ja, ist auch nicht mehr ganz so viel.
Ja, super.
Aber danke für den Hinweis. Und so bin ich dann halt durch die verschiedenen sehr physikalisch motivierten, sehr physikalisch motivierten, alternativen Theorien durchgegangen, die versuchen, unsere Welt auf andere Art und Weise zu erklären, als es die klassische Physik bzw. unsere heutige Physik tut. Und ja, wenn man halt da durchgeht, sieht man doch, dass diese neuen Modelle eigentlich eines davon den entsprechenden wissenschaftlichen Standards genügt. Problematischer wird das allerdings bei Sachen, die im Geheimen stattgefunden haben. Also wo ist zum Beispiel gerade unsere Militärtechnik oder was konnten die Nazis schon und so weiter? Da ist es halt sehr, sehr schwer, an irgendwelche verifizierbaren Daten zu kommen. Damit hatte ich mich dann halt auch ein kleines bisschen beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber damals, während unserer Bachelorzeit, ist ein bestimmter Naturwissenschaftler, promovierter Naturwissenschaftler, sehr berühmt geworden, oder zumindest auch in unserem Studiengang mit unseren Kommilitonen, die haben sehr, sehr viel sich darüber lustig gemacht. Weißt du, von wem ich rede?
Ich weiß es vor allem, weil du bei deinem Unbubble-Auftritt den auch nochmal zitiert hast, den Axel Stoll.
Ja, ganz genau.
Genau, aber
Aber das hattest du.
ansonsten,
Du hattest ihn damals, ist glaube ich ziemlich an dir vorbeigegangen, ne?
es ist
Aber
ziemlich an mir vorbeigegangen. Ja, ich habe das dann immer mal wieder so, aber ja.
mitbekommen, dass da aber irgendwie sowas war und dass die Kommilitonen darüber gesprochen haben, hast du aber, ne?
Ja, so ein bisschen so vage, aber. Ich war da
Okay.
nicht drin, so.
Ja, Axel Stoll ist tatsächlich ein promovierter Physiker, der sich auch immer als promovierter Naturwissenschaftler bezeichnet, halt einfach um seinen Stellenwert schon mal klarzumachen. Das, was ich jetzt sage, das hat Hand und Fuß. Aber eigentlich ist es man hätte sich eine Karikatur eines ewig gestrigen Nazis nicht besser ausdenken können. Also der glaubt halt wirklich an alle Geschichten über Hannibu, also dass die Nazis schon fliegende Untertassen gebaut haben. Hannibu 1 und Hannibu 2 sind auch tatsächlich Projekte, wo sie das versucht haben. Allerdings wie heißen sie? Mit Stoßraketen nach unten und das dann auch in einer Scheibenform hat überhaupt nicht funktioniert. Aber Natürlich soll dann das dritte Projekt oder beziehungsweise die unoffiziellen, wird dann nicht öffentlich gemacht, dass das tatsächlich doch funktioniert hat. Und der ist halt auch davon überzeugt, dass die Nazis entweder in der Antarktis sind oder auf dem Mond oder am besten sogar noch beides. Und ja, ich habe mir halt damals gedacht, als das bei unseren Kommilitonen so rumgekommen ist, was ist denn so komisch an dem? Der haut doch da ganz interessanten Kram raus. Das hat doch Hand und Fuß, was du da erzählst. Dementsprechend habe ich mich an den Gesprächen nicht wirklich beteiligt.
Ja.
Natürlich weiß ich mittlerweile, in was für einer komischen Welt ich da drin war, aber das waren halt die Sachen, mit denen ich mich dann doch noch weiter beschäftigt habe, denn die anderen Sachen waren ja raus. Also die meisten von diesen, ja, die fantastischen Theorien, ja, mit denen habe ich mich noch beschäftigt, aber da war ich so ziemlich durch alles durch. Ich war noch immer der Überzeugung, dass es diese Bestrebungen gibt, uns irgendwie krank und schwach zu machen. Aber auch wenn sie eigentlich dieser Betrachtung noch, wenn ich jedes Einzelne, was ich mir angeschaut habe, hat der Betrachtung nicht standgehalten. Aber ich hatte noch andere, die ich mir noch nicht angeschaut hatte. Und trotzdem ist halt dieses grundsätzliche Mindset noch da geblieben. Irgendetwas ist da, was versucht, uns zu hintergehen. Und weil ich dann halt in diese Bereiche auch nachher die physikalisch motivierten Sachen eins nach dem anderen mir weggebröselt ist, aber ich trotzdem noch in dem Mindset war, musste ich halt in irgendwelche anderen Bereiche reingehen und habe mich dann halt in solche Bereiche quasi immer noch weiter rein vertieft, wo es halt schwierig ist zu verifizieren, ob es jetzt wahr ist oder nicht, wo es gute Belege auch dafür gibt und wo einfach die Sachen, die damit was zu tun haben, schwer zu verstehen sind. Ist bei den physikalischen Sachen, ist es ja alles so, aber da hatte ich dann jetzt die Grundlagen bekommen, um das zu verstehen. Eine andere Sache, die mich dann halt sehr, sehr interessiert hat, war die Rechtslage von unserem Staat. Und wie ist das eigentlich mit der Bundesrepublik? Wieso haben wir eigentlich einen Personalausweis und keinen Personenausweis? Oder naja, und letztendlich habe ich tatsächlich geglaubt, dass die Bundesrepublik eine GmbH ist. Und war halt, ich habe mich zum Glück nie mit den Leuten tatsächlich verbunden, aber ich war absolut, ja, von dem Reichsbürgergedankentum war ich absolut überzeugt. Und ja,
Wie lange
das
ging das
war,
bei dir ungefähr, dass du
wie
da,
bitte?
also wie lang war die Zeitspanne, dass das für dich, ja, dass du dich damit identifizieren konntest?
Das ging noch, ja, bis in die Doktorarbeit mit rein.
Also waren einige Jahre so.
Ja, einige Jahre.
Ja, okay.
Hatte schon quasi die ersten Schritte davon haben schon vorm Studium angefangen. Also ich unterteile das alles jetzt so in schöne Blocks, aber eigentlich ist es halt schon durcheinander. Also das erste von dem einen Block ist dann quasi vor dem Ende des, also ne, ist es ein bisschen weit. Ein bisschen zeitlicher verteilt und hatte mich auch schon quasi in der Ich bin Gott-Zeit oder in der diffusen Bedrohungszeit damit beschäftigt. Allerdings noch nicht so im Detail, weil es noch andere Sachen gab, die sehr, sehr viel interessanter waren, als sich irgendwelche juristischen Texte da durchzulesen. Allerdings war das dann halt nachher etwas, was tatsächlich noch hirnstimulierend war, wo tatsächlich noch, okay, da muss ich hier nochmal lesen und da was rauslesen und das miteinander verbinden. Das war halt nicht so eine blaffe, so eine richtig doof dahingelogene Verschwörungstheorie wie das Black Goo, wo jeder klar denkende Mensch nach 2 Minuten weiß, ne? Sondern es ist halt wirklich gut ausgearbeitete Sachen. Da sind teilweise Leute mit juristischen Ausbildungen am Werke, die da ihre Dissertation nicht die da ihre Essays drüber schreiben und ihre Analysen, wieso das Ganze jetzt so ist und das Ganze dann halt auch mit tatsächlich verifizierbaren Gesetzestexten oder Richtersprüchen und dergleichen verifizieren. Also wenn man sich damit mal wirklich im Detail beschäftigt, dann kann das wirklich sehr, sehr plausibel klingen alles. Und das hat mich halt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ge gekostet, bis ich da dann durchgeschaut habe. Und letztendlich liegt es daran, dass man entweder Texte nimmt, die lange ihre Gültigkeit verloren haben, wo es eine neue Version gibt, die es nochmal oder es gibt ja, es kann mal einen Richterspruch gegeben haben oder kann es nochmal einen neuen Richterspruch gegeben haben, der diesen außer Kraft setzt, zum Beispiel. Also wenn dann das entsprechend höhere Instanz das Ganze außer Kraft setzt, beziehungsweise es kann mal ein Gesetz erlassen werden, aber das kann dann halt auch später nochmal widerrufen werden. Und wenn ich mir natürlich dann nur dieses Gesetz anschaue und nicht, dass es widerrufen wird, und dann bringe ich das mit diesem Richterspruch in Verbindung und betrachte auch nicht, dass der widerrufen wurde, bringen das dann miteinander in Verbindung, ohne zu beachten, dass dann beides, keine von den beiden zum gleichen Zeitpunkt gültig war, dann kann ich daraus natürlich interessante Sachen zusammenspinnen. Besonders wenn ich die Juristensprache selbst gar nicht verstehe, sondern die mit meiner Alterssprache versuche zu verstehen. Jetzt hatte ich gesehen, dass genau diese Probleme halt auch, also dass die Sprachen nicht zu verstehen, dass das zu Verständnisproblemen oder zu Interpretationsproblemen bei der Physik und bei der Energie- und Quantenmechanik führt. Da hatte ich es allerdings noch nicht gesehen und habe mich da halt durchgelesen und fand es halt super interessant, das zu tun. Und ja, letztendlich baut das allerdings alles, die gesamte Argumentation baut auf falschem Kontext und auf Fehlinterpretation von Texten auf. Das Grundgesetz, auch wenn es nicht Verfassung heißt, ist eine absolute Verfassung. Hab dann online eine sehr schöne Vorlesung zum Verfassungsrecht dann mal drüber gehört, wo er dann sehr schön aufgezeigt hat, die fünf verschiedenen Punkte, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, die eine Verfassung haben muss. Und das Grundgesetz erfüllt sie alle. Und deswegen haben wir eine Verfassung und Deutschland ist ein. Einfach nur dadurch, dass er international agiert, ist Deutschland ein souveräner Staat, egal wie er gemacht wurde. Und hier ist halt quasi Staatensysteme sind sehr viel durch das Faktische definiert. Also es müssen sich nicht 10 Leute zusammensetzen und sagen, wir gründen jetzt einen Staat, sondern dadurch, dass sie zusammen agieren und gemeinsam auftreten und andere Staaten sie irgendwann als Staat akzeptieren, werden sie zu einem Staat, ohne dass es jemals eine offizielle Erklärung dazu gab. Und dieses gesamte Reichsbürgertum baut eigentlich darauf auf, dass die Texte das sind, was die Normen sind und die bestimmen, was ist. Und das Faktische hat sich nach den Texten zu richten. Dabei ist es aber eigentlich im Juristentum anders. Wir haben das Faktische und versuchen die Texte so zu schreiben, dass sie das Faktische am besten machen. Und wenn man halt diese Interpretationsumkehr macht, nicht vom Text ausgeht, sondern vom Faktischen ausgeht, dann kommt halt ein komplett anderes Bild. Hat mich allerdings nicht davon abgehalten, zu dem Zeitpunkt halt, ich war immer noch überzeugt, dass wir Menschen unterdrückt werden, dass wir halt vor allen Dingen auch von den Politik-Marionetten gegängelt werden, dass unser ganzes Staatensystem, unser ganzes Staatssystem in Deutschland, dass das eine einzige Farce ist, was halt gemacht wird, um uns zu unterdrücken. Und deswegen war ich der absoluten Überzeugung. Und erschreckenderweise habe ich es tatsächlich in einem Gespräch mal nicht direkt gesagt, aber quasi unterschrieben, Merkel soll gehängt werden. Ich war damit absolut einverstanden und sah das als richtigen Schritt an. Gott, wie tief in dem Sumpf war ich eigentlich drin?
Ja, das ist schon heftig. Was für eine Art Gespräch war das? Also waren das, dass andere Leute das gesagt haben und du hast dich dem angeschlossen?
Ja, also ich hatte da mal jemanden kennengelernt, der quasi ungefähr so tief wie ich in diesem Sumpf drin sitzt. Das den einzigen, den ich kennengelernt habe, der so tief drin sitzt. Es gibt natürlich noch andere, die sehr viel tiefer waren, aber ich habe mich zum Glück nie verletzt. Ja, und in dem Gespräch ist es halt quasi aufgekommen. Und ich glaube, ich hatte es auch mal dir sogar gegenüber gesagt, dass doch, wie heißt doch dieser schöne Satz, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht oder so, und dann hat jeder Bürger das Recht, sich der Staatsmacht zu erwehren. Ja, davon war ich damals wirklich überzeugt, aber an sich so wie das in unseren Rechten drin steht, hat man sich schon, darf man sich schon erwehren, allerdings nicht mit Gewalt. Nie mit Gewalt. Und ja, dass ich diesen Punkt überschritten hatte, ich glaube ja, das war auch für mich ein gewisser Aufwachmoment, dass ich diese Überzeugung tatsächlich mehr festgestellt habe. Also,
Ja.
ich habe mich versucht, an meinem eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und bin erstmal viel tiefer rein.
Okay, ja, das klingt schon krass. Das ist so ein bisschen, wo ich mich gerade frage, ist, die Politiker sind Marionetten und dann ist es aber okay, die zu hängen.
Ja, das
Weil sie
ist.
haben ja eigentlich gar keinen Einfluss, wenn sie Marionetten sind.
Ja.
Okay.
Aber es ist halt die Figur, die du verantwortlich machen kannst. Also
Okay.
natürlich macht das überhaupt keinen Sinn, wenn Merkel eine Marionette ist, die in einem Staatensystem an Kopf steht, das eigentlich überhaupt gar keine Weisungsbefugnis oder gar nichts hat. Sie ist ja eigentlich quasi nur eine Handpuppe, die da irgendwas
Marionetten.
macht. Wieso soll das gerade sie sein, die gehängt werden soll? An sich wäre ich doch dafür gewesen, Rockefeller oder Soros oder Bill Gates zu hängen. Gott, nein. Ich bin froh, dass das nicht geschehen ist. Danke, dass er so viel Gelder darin investiert hat, uns Jahrzehnte nachdem er sie investiert hat, zu retten. Super. Aber ja, damals war ich wirklich sehr überzeugt davon, dass Bill Gates ein absoluter Unmensch, dem Teufel sehr nahe war. Und ja, es ist halt sehr, sehr interessant, vielleicht gerade weil Merkel eine Marionette war, dadurch halt entmenschlicht ist, ist es halt auch nicht mehr schlimm, ihr unmenschliche Sachen anzutun.
Möglicherweise, ja.
Und das ist halt ein sehr, sehr gefährlicher Aspekt an diesen Verschwörungstheorien wie Echsenmenschentum zum Beispiel. Wenn ich der Überzeugung bin, dass diese Journalisten doch eigentlich nur Echsenmenschen sind, dann ist es doch auch absolut in Ordnung, wenn ich mit meiner Machete oder meinem Beil auf die losgehe und die einfach kaputt mache. Da kann man doch im klaren Kopf niemals drauf kommen. Aber es gibt halt Fälle, wo es zu sowas gekommen ist.
Ja, das klingt einfach nach einer psychischen Störung oder nach Substanzen oder so.
Und das ist halt gerade der Punkt. Nein, es ist keine psychische Störung dafür notwendig. Es ist ein ganz normaler psychischer Effekt. Wenn du jemanden entmenschlichst in deiner Wahrnehmung, dann ist es für dich moralisch in Ordnung, ihm schlimme Dinge anzutun, beziehungsweise dass schlimme Dinge angetan werden. Darauf basiert jeder Krieg, dass der halt erstmal die Gegenseite wird vermenschlicht. Diese Schweine, die haben uns, was weiß ich, nicht genommen. Ja, daraus wächst Krieg. Jeder kann dahin, egal wie intelligent du bist, egal wie moralisch stark du bist, jeder kann dahin kommen. Gerade aus solchen moralischen Gründen können halt auch Leute entmenschlicht werden, die es nicht diesen moralischen Aspekt, diesen moralischen ja, Grundmaß entsprechen. Also niemand ist davor gefeit.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Naja, ich denke, das sollte es aber für heute mal gewesen sein. Liebe Freunde des Wissens.
Alles klar. Und dann bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking, Science Talking.
Ja, ciao.
Ciao.